Bremen 2 Gesprächszeit.
Vor 300 Jahren wurde Hieronymus von Münchhausen geboren, die wahre Gestalt hinter dem legendären Lügenbaron. Wir erinnern uns an die unglaublichen Geschichten wie der Ritt auf der Kugel oder die Rettung aus dem Sumpf. Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, geboren 1720, hätte heute auf den Tag genau Geburtstag gehabt. Und daher sprechen wir jetzt mit seiner Nachfahrin Anna von Münchhausen. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ich grüße Sie aus Frankfurt.
Wie ist das denn, mit diesem Namen durchs Leben zu gehen? Ist da Abenteuer schon mit drin?
Abenteuer würde ich nicht sagen, aber wir müssen alle Münchhausens müssen darauf gefasst sein, mit diesen Menschen in Verbindung gebracht zu werden. Und deswegen wird uns ab und an unterstellt, dass wir nicht immer die Wahrheit sagen.
Da wollte ich gerade fragen. Also wenn man mit diesem Namen des weltgrößten Fabulierers durchs Leben geht, dann wird man ja schnell verdächtigt, das mit der Wahrheit nicht so ganz genau zu nehmen, oder?
Das ist richtig. Wir sind deshalb schon geübt darin, es mit der Wahrheit ganz genau zu nehmen.
Sie sind oder waren ja selber Journalistin, jetzt im Ruhestand. Hat Ihnen der Name in Ihrem Job Schwierigkeiten oder eher Heiterkeit eingebrockt?
Sowohl als auch. Einmal muss man darauf gefasst sein, dass dieser Name auffällt, dass die Menschen es sich merken. Meistens haben sie dann mit einem schelmischen Lächeln gefragt, na, stimmt denn das alles so, was sie da schreiben? Ab und an gab es auch etwas weniger schelmische, ärgerliche Reaktionen, wenn man mit der Tendenz eines Artikels so gar nicht einverstanden war, wurde gesagt, na ja, was soll man einer Münchhausen schon glauben?
Welche skurrilen Erlebnisse hatten Sie denn mit dem Namen von Münchhausen oder die Sie für das Buch, was Sie herausgegeben haben, recherchiert haben? Also alles Leute, die auch den Namen von Münchhausen tragen.
Also ich habe dabei doch erfahren, dass es mit diesem Namen schnell schwierig werden kann. Und zwar auf dem Amt, bei Reisen. Ich selbst habe es in der Schule schon erfahren, da war ich noch ein Kind. Ich musste ein Herbarium anfertigen für den Biologielehrer und ich hatte ein bisschen geschlampt und zu spät angefangen und habe hektisch gepresste Pflanzen in ein Heft geklebt. Und als mein Biologielehrer mir das zurückgab, da pfefferte er es mir mit einem funkelnden Blick entgegen und sagt, da hat sie uns ja was Schönes aufgetischt, die kleine Lügenbaronesse. Ich hatte nämlich in der Eile nicht Heilpflanzen aufgeklebt, sondern einige Giftpflanzen dazwischen genuckelt.
Und haben Sie da gemerkt, dass Sie einen sehr berühmten Vorfahr haben?
Das mit dem Vorfahren wusste ich schon vorher, denn natürlich wurden die Abenteuererzählungen bei uns zu Hause vorgelesen. Ich hatte auch ein wunderhübsches Quartett. Wir haben Quartett gespielt mit den Abenteuern von Hieronymus Münchhausen.
Wer war Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen und wie wurde der eigentlich zum Lügenbaron? Anna von Münchhausen hat ein Buch darüber geschrieben mit vielen Fakten hinter den Abenteuern und einigen Anekdoten. Das und vieles mehr jetzt in der Gesprächszeit. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Hilke Thesen. Anna von Münchhausen ist heute zu Gast auf Bremen 2. Sie war viele Jahre lang Journalistin, als Redakteurin in der Zeit, als stellvertretende Ressortleiterin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und zuletzt als Textchefin in der Zeit. Frau von Münchhausen, wie der Name schon vermuten lässt, sind Sie eine Nachfahrin des sogenannten Lügenbarons, aber keine direkte, denn der Freiherr starb ja kinderlos, oder?
So war es. Er war lange Jahre verheiratet mit einer Frau Jakobine. Die hatte er in Lettland kennengelernt und geheiratet. Leider wissen wir über diese Jakobine viel zu wenig, aber es ist richtig, dieses Paar hatte keine Kinder. Hieronymus Münchhausen hat tatsächlich noch zum zweiten Mal geheiratet, nachdem Jakobine gestorben war. Auch diese Ehe blieb kinderlos.
Und von dieser Frau hat er sich dann relativ schnell wieder entledigt und das führte zu diesem Titel Lügenbaron. Können Sie uns das mal erklären?
Das war ein großes Drama. Also Hieronymus war schon hochbetagt, muss man sagen, Ende 60. Da tauchte in Bodenwerder, wo er lebte, die junge Bernhardine von Brunnen auf. Ja, die Fakten gehen auseinander, ob sie nun 18 oder 19 war, als sie das Paar tatsächlich geheiratet hat. Fest steht, dass der Ärger schon in der Hochzeitsnacht losging. Bernhardine hatte nämlich eine Tanzkapelle bestellt und wollte sich amüsieren und richtig Party machen. Hieronymus war dafür schon viel zu alt. Und so zeigte sich relativ schnell, dass diese Ehe wohl wenig glücklich verlaufen würde. Hieronymus hatte auch ein bisschen Angst, dass ihm ein falscher Erbe untergeschoben würde. Also hat er beschlossen, diese Ehe relativ schnell zu beenden. Was macht Bernhardine? Bernhardine, nicht dumm, sucht sich Rechtsanwälte in Hannover. Und die waren offenbar auch recht ausgeschlafen, denn die fertigten nur eifrig Schriftsätze an. Schriftsätze gegen Hieronymus Münchhausen. Und in diesen Schriftsätzen führten sie aus, tja, also dieser Baron Münchhausen, sein Bodenwerder, das weiß man ja, dass der lauter Geschichten erzählt, die keinesfalls mit der Wahrheit übereinstimmen können. Nun, dem soll man glauben und unserer Mandantin Bernhardine soll man keinen Glauben schenken. Also dieser Lügenbaron ist eine ganz unseriöse Figur. So schrieben diese Rechtsanwälte und damit war dieser Begriff in der Welt. Und man muss sagen, er ist nicht mehr einzuholen gewesen. Der existiert, wie Sie an meinem Buchtitel sehen, bis heute.
Aber Hieronymus von Münchhausen, das stimmt auf jeden Fall. Der war vielleicht kein Lügenbaron, aber ein exzellenter Fabulierer, oder?
Das war er unbedingt. Fabulierer ist genau das richtige Wort. Er hatte ja ein spannendes Leben, vielleicht kommen wir dazu später noch. Und als er sich zurückgezogen hatte, als Gutsherr in Bodenwerder lebte, da hat er abends seine Freunde, seine Nachbarn versammelt in fröhlicher Runde und dann haben sie bei rotem Punsch und Tabak eben Geschichten ausgebreitet und er war der Weitgereiste in dieser Runde. Er konnte erzählen. Er hat seine Yachtabenteuer zum Besten gegeben. Er hat erzählt, was er im Krieg erlebt hat, im russisch-türkischen Krieg. Und das hat er eben mit großem Witz und Erfindungsgabe angereichert. Und diese Geschichten sind tatsächlich der Kern der großen Abenteuererzählung, die er allerdings nicht aufgeschrieben hat. Er selbst hat keine Zeile geschrieben.
Dazu kommen wir später noch. Lassen Sie uns ganz kurz auf seinen Werdegang schauen. Seine Lebensgeschichte ist ein bisschen zerrissen. Also der erste Teil begann auf jeden Fall in Niedersachsen. Geboren als fünftes Kind, Sie haben es schon gesagt, in Bodenwerder. Der Vater war Oberstleutnant bei der Kavallerie. Die Mutter Sibylle stammte aus der Nachbarschaft. Und der Vater ist ganz, ganz früh gestorben. Und er ist dann alleine bei seiner Mutter oder mit seinen vielen Geschwistern auf dem Hof aufgewachsen. Und als er 13 Jahre alt war, da hat sie ihn zur Ausbildung als Pagen an den Hof der Fürsten von Braunschweig und Wolfenbüttel geschickt. Und das war im Grunde schon der Beginn seiner vielfältigen weiten Reisen.
Unbedingt. Es ist schade, dass wir über diese Ausbildung, was eigentlich dazu gehörte, ein Page zu werden, so wenig wissen. Aber wir können schon sagen, dass Hieronymus Münchhausen Latein gelernt hat, wohl auch Französisch, denn Französisch wurde an diesen Adelshöfen natürlich gesprochen. Und sein Dienstherr Karl von Braunschweig-Wolfenbüttel hatte einen Bruder. Und dieser Bruder lebte am Zarenhof in St. Petersburg, war verheiratet mit einer mecklenburgischen Prinzessin. Und dieses Paar sollte ja im Grunde auf den Zarenthron gesetzt werden, nachdem die alte Zarin gestorben war. Und eines Tages schrieb dieser Anton Ulrich seinem Bruder in Schloss Bevern: Du, pass mal auf, ich habe hier Not, mein Page ist irgendwie ums Leben gekommen, schick mir doch einen neuen. Er wollte also unbedingt einen Pagen aus der Braunschweigisch-Wolfenbütteler Heimat haben. Und so wurde Hieronymus mit drei Begleitern im Dezember 1737 in eine Kutsche gesetzt. Und diese Kutsche brauchte natürlich ewig lange, um St. Petersburg zu erreichen. Wir fliegen da heute in anderthalb Stunden hin. Diese Reise hat volle 3 Monate gedauert. Die vier Herren haben in Poststationen übernachtet oder auf Gutshöfen. Tagsüber wurden ihnen warme Steine mit in die Kutsche gegeben und Decken. Und man fasst ja gar nicht, wie gemächlich, wie langsam die vorankamen. Und da haben sie sich natürlich erzählt. Ich glaube, dass Hieronymus da einiges aufgeschnappt hat von diesen Herren. Und das war, denke ich, womöglich auch schon der Grundstock zu seinen späteren Erzählungen. Dann kam er an in St. Petersburg, aber da blieb er gar nicht lange, denn Anton Ulrich sagte, hopp, hopp, hier geht's jetzt in den russisch-türkischen Krieg. Man zog also von St. Petersburg weit, 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 das muss man sich mal auf der Landkarte anschauen, was das für Entfernungen waren. Man zog ans Schwarze Meer. Dort nämlich befand sich die Festung Otschakow des Osmanischen Reiches und die wollten diese Russen unbedingt erobern. Das gelang dann irgendwann auch. Diese Festung kommt dem einen oder anderen vielleicht wieder entgegen in dem Abenteuer vom Kugelritt. Und dann war dieser Feldzug irgendwie beendet. Es kam dann zu einer glanzvollen Hochzeit von Anton Ulrich und der Anna Leopoldowna am Zarenhof. Und das muss auch ein Erlebnis gewesen sein, das Hieronymus tief beeindruckt hat. Er hat an dieser fürstlichen Tafel immer dicht hinter seinem Herrn gestanden. Er hat alles mitbekommen, was man da so sprach an dieser fürstlichen Hochzeitstafel. Die kleinen Schelmereien, die Bosheiten, die Flirts, die man da austauschte. Das muss er aufgesogen haben wie ein Schwamm wirklich. So, und dann passierte was total Dramatisches, nämlich irgendwann reichte es einer Cousine von Anna Leopoldowna, die hieß Elisabeth, und die sagte, warum sind hier eigentlich so wahnsinnig viele Deutsche an unserem russischen Zarenhof? Das werden wir jetzt mal beenden. Diese Cousine putschte, die braunschweigische Familie fiel in Ungnade, dass Anton Ulrich und seine Frau wurden nach Sibirien verbannt, sie hatten sogar schon einen kleinen Sohn, der hieß der Zar in der Wiege. Der wurde von seinen Eltern getrennt und kam ganz kümmerlich ums Leben. Das hat Hieronymus glücklicherweise, muss man sagen, nicht in St. Petersburg selbst erlebt. Da war er in Riga stationiert bei dem Reiterregiment. Aber auf einmal, so viel war sofort klar, war seine recht vielversprechende Karriere beendet. Ja, da ist er dann also erstmal in Riga geblieben und hat sich vergnügt, würde ich mal sagen, nach der Art seines Standes. Er hat die Geselligkeit gepflegt, ist viel auf Jagd gegangen und er hat Jakobine, seine Frau, dort getroffen.
Haben Sie eigentlich anhand dieser Reisen und dessen, was später, Sie haben ja gerade schon den Ritt auf der Kugel erwähnt, haben Sie das mal übereinandergelegt sozusagen, also das wahre Erlebnis und das, was später so als Legende, als Anekdote herauskam?
Sowohl in den schriftlichen Abenteuererzählungen ist ja selten von genauen Orten die Rede und schon gar nicht ist die Rede von Jahreszahlen die Rede. Ja, also das ist insofern schwierig, da so eine wirklich Realität und Legende übereinander zu legen. Das passt irgendwie nicht. Aber es ist ganz deutlich, dass seine Erlebnisse in diesen jungen Jahren der Fundus waren, aus dem er seine späteren Erzählungen geschöpft hat.
Wir wollen gleich etwas mehr erfahren über den Freiherrn von Münchhausen, denn hinter der literarischen Figur Münchhausen ist die reale ja ein bisschen verschwunden. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Lügenbaron, mein fantastischer Vorfahr und ich. Und mehr dazu gleich in der Gesprächszeit. Wissen Sie, wie der erste Mann auf dem Mond hieß? Es war kein US-Amerikaner, sondern ein gebürtiger Niedersachse. Die Rede ist von Baron von Münchhausen, der dank einer schnell wachsenden Bodenranke als erster Mensch den Mond betrat. Diese und viele andere Geschichten gibt es über den Lügenbaron und es gibt tatsächlich eine historische Figur hinter der illustren Gestalt. Und dieser war vielleicht ein guter Fabulierer, aber ein Lügner war er nicht, sagt Anna von Münchhausen. Sie ist heute zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Frau Münchhausen, das Buch ist ja eine sehr gelungene, unterhaltsame Mischung aus Anekdoten der Nachfahren Münchhausens, spannende Abenteuer und aber auch wichtige biografische Fakten. Wie sind Sie denn bei diesem Buch vorgegangen?
Also zuerst muss ich zugeben, ich hatte gar nicht im Sinn, dass dieser 300. Geburtstag bevorstand. Darauf hat mich einer meiner lieben Vettern aufmerksam gemacht. Der sagte nämlich, nächstes Jahr, das war im Sommer vergangenen Jahres, nächstes Jahr treffen wir uns im Mai in Bodenwerder. Da wird der 300. Geburtstag gefeiert von Hieronymus. Ich hatte keine Ahnung. Und als ich dann schließlich ins Bild gesetzt war und beschloss, ein Buch zu schreiben, da musste es dann auch wirklich schnell gehen. Ich habe aber auch gleich gedacht, ich möchte keine historische Biografie schreiben. Ich kann jetzt hier nicht in alle Archive steigen, schon gar nicht nach St. Petersburg fahren. Ich muss es ein bisschen ins Heute ziehen. Und da fiel mir eben ein, dass meine Vettern und Cousinen immerzu auch erzählen, was ihnen begegnet, wenn sie sagen, wie sie heißen. Und das sind eben Erlebnisse, die ich habe sie gebeten, diese Erlebnisse einmal aufzuschreiben. Und die sind alle auch in diesem Buch aufgenommen worden. Und das sind Erlebnisse beim Reisen, bei der Polizei, auf dem Amt, in der Schule. Ich war selber fassungslos, was da alles zusammengekommen ist.
Sagen Sie uns mal ein Beispiel, was für unglaubliche Geschichten Ihre Cousinen und Cousins erlebt haben.
Also einer Cousine zum Beispiel wurde das Auto gestohlen. Aber es kam dazu, dass sie selbst verdächtigt wurde, es gestohlen zu haben. Man hielt ihre Personalien fest, man hielt sie auf der Autobahn an mit Tatütata, man telefonierte länger mit der Polizeiwache hier in Frankfurt-Sachsenhausen, die sagen, ja, das Auto ist als gestohlen gemeldet, ja. Es war unfassbar. Es hat, glaube ich, Stunden gedauert, bis sie den Beamten klar machen konnte, hallo, ich bin die Besitzerin des Autos. Es ist mir heute Morgen gestohlen worden. Ja, ich habe es zurückbekommen, weil es am Flughafen sich aufgefunden hat. Also unglaublich, unglaublich. Oder hier meine süße Nichte Alexandra war unterwegs von Mexiko nach San Francisco. Unglücklicherweise hatte das Bodenpersonal in Mexiko ihre Bordkarte nicht ganz exakt vom Passnamen abgeschrieben. Das führte dazu, dass sie bei der Grenzkontrolle in San Francisco Schwierigkeiten bekam, weil man sagte, ja, nee, sie sind ja nicht identisch mit der Person, die hier im Pass steht. Münchhausen, Münchhausen, sie werden wir jetzt erstmal hier arrestieren in der Sicherheitszelle des Flughafens. Ja? Und da saß sie. Ich meine, und konnte diesen Mann nicht deutlich machen, dass es ein dummer Fehler war. Ein Buchstabe war anders als im Pass geschrieben, ja? Münchhausen. Ist ja auch dumm. So ein Umlaut und zwei H in der Mitte. Also ich muss auch immer den Namen buchstabieren. Es ist nicht ganz einfach.
Ist es denn so, dass Sie alle sowieso untereinander Kontakt haben oder haben Sie tatsächlich bei der Recherche zu diesem Buch auch Verwandte kennengelernt, von denen Sie noch nie vorher gehört hatten?
Das ist so. Die Münchhausen sind jetzt keine riesige Familie. Wir versammeln uns aber alle 3 Jahre bei einem unserer lieben Vettern oder Cousinen zum Familientag. Und da sieht man viele, aber nicht alle. Ich habe dann einfach eine Mail geschickt an alle. Und habe gesagt, bitte erzählt mir. Einige habe ich tatsächlich neu kennengelernt bei dieser Recherche, das stimmt, ja.
Wir haben ja eben schon gesagt, dass diese kuriosen Geschichten, die der Münchhausen erzählt hatte, die hat er an Stammtischen oder bei anderen Gelegenheiten erzählt. Also er war ein großer Erzähler und Fabulierer. Er hat viel erlebt. Aber ohne sein Zutun sind diese Geschichten später veröffentlicht worden, in mehr als 40 Sprachen übersetzt und machen ihn bis heute weltberühmt. Aber er selber hat sie gar nicht aufgeschrieben, sondern nur erzählt. Wie kam es denn, dass sie dennoch erschienen sind als Buch?
Das ist wirklich eine absolute kuriose Kette von Zufällen. Also wir haben ja schon gesagt, er selber hat nur erzählt, er hat keine Zeile aufgeschrieben. Aber aus dem Kreis seiner Zuhörer müssen einige dieser Erzählungen nach Berlin geraten sein, nämlich in ein Magazin mit dem Titel Vademecum für lustige Leute. Das war eine, würde ich mal sagen, eine Art Boulevardmagazin, ziemlich unseriös. Und da fanden sich einige Erzählungen und die hatten keinen Verfasser, sondern es hieß, die stammten von einem Baron von ja, also manche konnten sich sicher zusammenreimen, wer dahinter stand, aber es war nicht der echte Name. Ein Exemplar dieses Vademecums landete in London bei Rudolf Erich Raspe. Rudolf Erich Raspe war auch Niedersachse, war in Hannover geboren, ein Geologe und Privatgelehrter, hatte zwischenzeitlich eine Stellung bei dem Landgrafen von Kassel, dessen Münzsammlung er in Ordnung bringen und archivieren sollte. Herr Raspe hatte ein bisschen einen aufwendigen Lebensstil und brauchte Geld und hat einige dieser Münzen entwendet. Das wurde entdeckt. Er floh nach London und da saß er nun und musste Geld verdienen. Und da fiel ihm dieses Vademecum für lustige Leute in die Hände. Und da hat er sich gedacht, ach, das übersetze ich mal schnell ins Englische. Und zack, war auf dem englischen Markt ein Magazin mit dem Titel Baron Monkhausens Wonderful Travels and Adventures. Das verkaufte sich wie geschnitten Brot. Und das hatte dann mehrere Fortsetzungen tatsächlich auch. Und Raspe merkte, oh, das funktioniert ja gut und dichtete noch ordentlich was dazu. Eines dieser Exemplare von Raspe auf Englisch landete wiederum in Göttingen bei Gottfried August Bürger. Der war dort Dichter und auch außerordentlicher Professor an der Universität Göttingen, auch Bürger, brauchte mal ein bisschen Geld und sagte, interessant, das ist ja der Münchhausen, der lebt ja hier in Niedersachsen, das wird doch wohl seine Leser finden. Übersetzte es ruckzuck aus dem Englischen wieder zurück ins Deutsche und auch er erfand einige Abenteuer dazu. Zum Beispiel heißt es immer wieder, dass der Ritt auf der Kanonenkugel von Bürger stammt. Und das war das Buch, was 1786 erschien. Auch Bürger war nicht genannt als Autor, das ist ganz wichtig. Denn nun erfuhr auch Hieronymus Münchhausen davon. Da gibt es ein Buch, jemand erzählt als Ich-Person unter seinem Namen Geschichten, die irgendwie ja alle ziemlich seltsam klingen. Hieronymus Münchhausen war empört. Er fand das ehrverletzend, dass sein Name im Grunde ohne sein Zutun, ohne sein Wissen in diesen Zusammenhang gestellt wurde. Ja, er konnte sich ja kaum wehren, denn er hatte keinen Autoren. Ja. Heute wäre natürlich sofort ein Plagiatsprozess fällig. Aber der arme Hieronymus dachte, es könnte ja vielleicht Georg Christoph Lichtenberg sein, der das geschrieben hat. Aber das führte zu nichts. Er hat sich nicht zur Wehr gesetzt. Er hat keinen Heller dran verdient. Es war im Grunde ein bisschen tragisch, ne?
Heute am 11. Mai würde der Baron von Münchhausen 300 Jahre alt. Es sollte eigentlich einen Festakt geben, aber der ist natürlich Corona zum Opfer gefallen. Aber immerhin, eine Briefmarke mit seinem Konterfei ist erschienen und der Finanzminister gibt zu Ehren eine Gedenkmünze raus. Und das finde ich besonders witzig, weil Sie ja gerade erzählt haben, Rudolf Erich Raspe hat sozusagen den Herrn von Münchhausen berühmt gemacht wegen einer Münze und nun erscheint sie zu seinem 300. Geburtstag. Hätte ihn das gefreut?
Ich weiß es nicht. Aber eine Sache hätte ihn ganz bestimmt gefreut. Ich musste nämlich im Bundesfinanzministerium recherchieren, natürlich. Ich hatte keine Ahnung, wie es zu einer Gedenkmünze kommt. Und das habe ich im Einzelnen erfahren von der sehr netten Leiterin des Münzreferats. Und die hat mir auch verraten, dass die Themen dieser Münzen ja Ergebnis eines eingehenden Auswahlprozesses sind. Und jedes Jahr werden ja etliche Münzen herausgegeben, auch zum Beispiel 250 Jahre Beethoven und so weiter. Und die Vorschläge, die Münchhausen alle ausgestochen hat, die machen uns doch ein bisschen stolz. Unter anderem hätte es womöglich auch eine Münze geben können zu Hegel oder zu dem schönen Dichter Hölderlin oder auch zu 100 Jahre Marcel Reich-Ranicki, der ist 1920 geboren. Die sind alle nicht zum Zuge gekommen. Man fand, dass Hieronymus Münchhausen diese Gedenkmünze eher verdiente.
So, Anna von Münchhausen zu Gast auf Bremen 2 in der Gesprächszeit. Die Journalistin Anna von Münchhausen ist etlichen Leserinnen und Lesern der Wochenzeitung Die Zeit sicherlich noch vertraut. Sie war dort Textchefin und seit ihrer Pensionierung lebt sie in Frankfurt. Schauen wir mal auf Ihren beruflichen Werdegang, Frau Münchhausen. Sie haben ja in Hamburg und in London Geschichte und Anglistik studiert und an der Henri-Nann-Schule dann das Handwerk des Journalisten gelernt. Warum wollten Sie denn Journalistin werden?
Erstmal war ich ziemlich sicher, was ich nicht werden wollte. Ich habe nämlich erstmal ein Staatsexamen für das höhere Lehramt gemacht und zum Glück während eines Schulpraktikums erfahren, dass ich für diesen Beruf ungeeignet bin. Und dann war die Not groß. Dann habe ich mich erstmal mit Jobs über Wasser gehalten. Und unter anderem war ich bei der Zeit. Ich war Redaktionsassistentin von dem späteren Kulturstaatsminister Michael Naumann. Und dort habe ich mir abgeguckt, ach so geht das zu im Journalismus. Das fand ich dann doch recht spannend. Und so kam ich zur Henri-Nannen-Schule, die ja erstmal Gruner und Jahr Journalistenschule hieß. Am Anfang. Ich gehöre zum zweiten Lehrgang der Journalistenschule und heute begegneten mir in der Redaktion dann immer wieder auch mal Mitglieder des 38. Jahrgangs oder sowas. Da kam ich mir vor wie eine Urgroßmutter.
Also ist der Journalismus quasi schon der Plan B gewesen?
Ja, eindeutig. Und habe auch gleich gedacht, könnte schwierig werden mit dem Namen.
Ja, in Zeiten von Fake News denkt man vielleicht auch nochmal anders darüber nach. Welche Themen haben Sie denn eigentlich immer so als Journalistin interessiert? Es ist ja von bis, man kann ja alles Mögliche machen.
Ja, ich bin dann eingestiegen nach der Journalistenschule in das damalige Ressort Modernes Leben unter meinem Ressortleiter Haug von Kuhnheim und später Alois Behler. Und das war ja so ein frühes Querschnittsressort schon. Das konnte gewissermaßen gesellschaftspolitische Fragen erörtern. Wir haben damals über die Grünen, die ersten Grünen berichtet. Wir haben natürlich den Ausbruch von AIDS in Amerika verfolgt. Es ging aber immer auch schon um bildungspolitische Themen und um Frauenthemen. Und ich habe auch immer sehr gerne Porträts geschrieben. Also die Bandbreite der Möglichkeiten war unfassbar groß damals. Das habe ich sehr genossen. Damals gab es auch noch ein Ressort in der Zeit, das hieß der Länderspiegel. Da konnte man sich sozusagen in den deutschen Regionen noch rumtreiben und da aufspüren, was sich tat. Also der Zeitdruck und der Aktualitätsdruck, das muss man ja auch mal sagen, der war ja damals noch nicht so vehement spürbar wie heute. Und ja, es ist vielleicht ein kleiner privater Exkurs. Ich habe dann zwei Kinder bekommen, die sind in den 80er Jahren geboren. Also ich weiß nicht, ob ich mich unter heutigen Arbeitsbedingungen darum getraut hätte, Mutter zu werden.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie waren ja nicht nur dann erfolgreiche Journalistin, sondern auch zweifache Mutter. Also nicht nur Frau, die Kinder und Familie in diesem intensiven Job unter einen Hut bringen musste. Und es gab auch noch keinen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz und auch keine Teilzeitstellen für Akademikerinnen. Wie haben Sie das hingekriegt?
Ja, mir bricht noch der Schweiß aus dem Nachhinein, wirklich. Ich werde das häufig gefragt und ich muss sagen, man weiß gar nicht, was einem für Kräfte zuwachsen in solchen Situationen. Aber eins muss ich sagen, mein Mann ist ein vorzüglicher Säuglings-Kleinkind- und Kindervater gewesen. Der hat mich immer unterstützt. Ich erinnere zum Beispiel, dass mein Ressortleiter mich eines Tages fragte, ja, hier haben wir so ein Angebot auf dem Tisch vom German Marshall Fund. Da kann man 6 Wochen, wird man durch USA reisen und interessante große Institutionen kennenlernen, Interviews führen, Reportagen machen. Oh ja, habe ich gesagt, das möchte ich gerne. Und dann sagte mein Ressortleiter, ja, das geht ja nicht, Sie haben ja Kinder. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen und habe gesagt, stell dir vor, das tauchte da auf, plötzlich diese Frage am Horizont. Und ich meinem Mann gesagt, das machst du sofort. Und er hat sich tatsächlich 6 Wochen um meine damals 4 und noch nicht 2-jährigen Kinder gekümmert. Also den Mann können Sie mal suchen, wirklich.
Großartig. Und dazu kommt ja noch, dass Frauen, die die Vereinbarkeit von Job und Familie auf sich genommen haben, die galten ja durchaus auch als Rabenmutter.
Unbedingt. Auch über die Rabenmutterfrage habe ich häufig geschrieben, habe damit auch einen Preis errungen von der Ravensburger Familienstiftung. Ja, diese Rabenmutterfrage war auch mir präsent. Ich erinnere mich auch an schiefe Blicke, die man so in der Grundschule sich einhandelte. Ich erinnere mich auch an eine spitze Bemerkung einer Mutter, als mein Ältester Fieber hatte und sie sagten, naja, solche Infekte schnappen sich natürlich Kinder von Müttern, die nicht immer zu Hause sind. Damit war zu rechnen.
In Deutschland sind auch heute noch mehr Frauen als Männer mit den Kindern beschäftigt, haben Teilzeitjobs. Hinkt Deutschland da, wenn Sie heute drauf schauen, so ein bisschen der Entwicklung hinterher?
Ganz bestimmt. Ich meine, wir sehen das ja auch in den aktuellen Zusammenhängen, jetzt zu Corona. Das ist ein riesiger Rückschritt für die meisten Mütter. Die Väter arbeiten entweder noch in ihrer Dienststelle oder in den Büros. Die Mütter müssen zu Hause irgendwie versuchen, ihren Teilzeitjob per Homeoffice und die Betreuung der Kinder, womöglich noch das Homeschooling, unter einen Hut zu bringen. Und ich habe höchste Hochachtung vor diesen Frauen, was die im Moment leisten. Und Julia Jäkel, die Vorstandschefin von Gruner und Jahr, hat dazu auch wirklich einen großartigen Artikel gerade in der Ausgabe der Zeit geschrieben, wo sie sagte, in dieser Situation sieht man tatsächlich leider, dass wir Frauen längst nicht so weit sind, wie wir eigentlich schon dachten. Sie hat nämlich gemerkt, dass sie in ihren Videokonferenzen, also und man muss vielleicht hinzufügen, Anteil der Frauen in den Leitungsführungspositionen von Gruner und Jahr beträgt 40%. Aber Julia Jäkel sagt, in den augenblicklichen Videokonferenzen sind die Frauen verschwunden. Da sind plötzlich nur noch die Führungskräfte männlicher Art da. Und das hat ihr die Augen geöffnet, dass tatsächlich diese Situation mit der Vereinbarkeit nach wie vor eine ungelöste Frage ist.
Heute sind Ihre beiden Kinder erwachsen, Sie sind auch schon Großmutter. Wie schauen denn Ihre Kinder heute rückblickend auf Sie als Mutter?
Wie Kinder so sind, haben die natürlich auch ein feines Gespür für die Trigger, die die Mütter in Verlegenheit bringen. Und wenn irgendetwas schief läuft, dann sage ich, ja, wir waren ja nicht betreut zu Hause. Doch, sie waren betreut. Sie mussten sich allerdings immer an wechselnde Betreuung auch gewöhnen. Ja, ich hatte Kinderfrauen, die ich übrigens voll versteuert aus dem Einkommen finanziert habe. Keine Person wurde schwarz angestellt. Und sie sind sehr früh selbstständig geworden. Die wurden dann eben auch mal alleine zur Kieferorthopädin geschickt, um ihre Zähne richten zu lassen. Das war ungewöhnlich. Ich hatte auch so den Ruf, dass ich meinen Kindern mehr erlaube. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, eigentlich sind sie nach wie vor zufrieden damit, dass ich einen Beruf gefunden und erfüllt habe, der mich unglaublich leidenschaftlich hat anteilnehmen lassen an den Entwicklungen unserer Zeit. Und ich glaube, letztlich haben auch Sie davon profitiert.
Heute sind Sie schon Großmutter, habe ich gerade schon gesagt. Erleben Sie das Problem jetzt nochmal von der anderen Seite? Also sind Sie jetzt wieder hautnah dran an der Vereinbarkeitsfrage?
Ich wäre gerne hautnah dran, aber ich sehe ja meine Enkelkinder zurzeit nicht, leider. Die sind bei den anderen Großeltern und haben es da sehr, sehr gut. Sie werden jeden Tag ausführlich bespielt. Sie sind 5, 3 und 0, diese Enkelmädchen, und werden fantastisch betreut von den anderen Großeltern. Da falle ich jetzt natürlich ein bisschen hinunter. Aber wir haben kleine Videochats und eine Sache habe ich lese Ihnen ganz gerne vor, auch per Video.
Und das hören Sie bestimmt auch gerne. Die Journalistin Anna von Münchhausen ist heute zu Gast auf Bremen 2. Die Journalistin Anna von Münchhausen ist heute zu Gast auf Bremen 2. Sie schrieb und redigierte als Redakteurin in der Zeit, als stellvertretende Ressortleiterin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und zuletzt als Textchefin in der Zeit. Aber am 1. September 2019, da hatte sie 41 kunterbunte Berufsjahre hinter sich und ging in den Ruhestand. Frau von Münchhausen, mit dem Abschiednehmen vom Beruf, von Kollegen, von der Arbeit, damit haben Sie sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Ist Ihnen der Abschied gelungen?
Ja, ich glaube inzwischen ja. Aber ich denke mal, es ist mir auch gelungen, weil ich auf glückliche Weise auch in Verbindung geblieben bin mit der Redaktion. Ich darf ab und an noch Artikel beisteuern. Ich habe zuletzt zum Beispiel über Telefonkabinen in Startups geschrieben, eine sehr lustige Geschichte aus Berlin. Ich habe auch eine Kolumne nach wie vor im Heft Zeit Wissen, die heißt Weltsicht. Da dreht es sich darum, dass man die Verhältnisse aus der Sicht der Dinge beschreibt und nicht aus Menschensicht. Und das tut mir gut, dass ich nach wie vor sozusagen meinen Kopf in Bewegung halte. Es kommt hinzu, dass ich auch wirklich gefordert bin, weil ich hier mit meinem Mann zusammenlebe und mein Mann ist etwas älter als ich und nicht ganz gesund. Das ist ein ganz anderer Rhythmus, der da auch von mir gefordert wird.
Sie haben mal gesagt, neue Freiheit kann auch ein Fluch sein. Wie ist das denn heute, Ihre neue Freiheit?
Nee, also würde ich überhaupt nicht mehr als Fluch sehen. Ich habe so viel Beschäftigung und ich wohne hier zum Beispiel in Frankfurt hinter der Museumsmeile, hinter dem Schau-Main-Kai, und ich habe jeden Tag so viel zu tun. Es ist wirklich erstaunlich, dass für mich die Freiheit eine große Verführung nach wie vor ist und kein Fluch. Ich kann mir aber vorstellen, dass, ja, oder ich fange mal anders an. Ich glaube, dass insbesondere Männer Schwierigkeiten haben, Abschied zu nehmen von dem, was ein Beruf zweifellos bietet, nämlich das Gefühl, wichtig zu sein und gefragt zu sein und anerkannt zu sein. Ich habe den Eindruck, dass wir Frauen damit leichter klarkommen, wenn das plötzlich wegfällt. Und jetzt habe ich aber gerade gesagt, dass ich es schön finde, noch schreiben zu können und ein Teil vielleicht auch noch der Redaktion zu sein. Das widerspricht dem natürlich etwas. Aber ich habe an männlichen Kollegen beobachtet, dass es ihnen sehr, sehr viel schwerer fällt.
Aber Sie selber haben sich ja auch ganz stark beobachtet, als Sie auf die berufliche Zielgerade eingebogen sind. Sie haben darüber auch Artikel geschrieben. Sie haben sich intensiv damit auseinandergesetzt.
Ja, ich finde, das muss man ja machen. Irgendwie dieser letzte Tag im Beruf, der kündigt sich ja schon an. Allein schon dadurch, dass die Kollegen fragen, gibt es schon einen Nachfolger für dich? Das ist ja eine Frage, mit der man dann irgendwie auch mal sich auseinandersetzen muss. Ja, hier wird jemand anders plötzlich auf deinem Stuhl sitzen und der wird es anders machen. Vielleicht wird er es sogar besser machen als du selber. Das ist nicht schön. Damit muss man sich schon deutlich auseinandersetzen. Und für mich war das so, dass ich dachte, ja, du hast jetzt ein Zeitgeschenk bekommen. Jetzt mach auch was draus. Denn irgendwann ist auch diese Zeit dann mal vorbei. Und dass man konfrontiert wird mit seinem eigenen Ende, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung dabei.
Zurückschauen haben Sie wahrscheinlich auch geprobt, also mal darüber nachgedacht, was sich alles in Ihren 41 Berufsjahren verändert hat. Und das ist eine spannende Zeit. Ich kann da selber ein bisschen drüber berichten, von analogen Radio zu voll digital. Und Sie haben auch von der elektrischen Schreibmaschine zum Computer alles erlebt, vom Tastentelefon zum Handy, vom Fernschreiber zum Fax hin zur E-Mail. Hat sich dadurch auch der Journalismus verändert?
Aber radikal, würde ich sagen. Also das Moment der Aktualität, der Geschwindigkeit, die ja heute in Sekundenbruchteilen sich nahezu vollzieht, das ist doch ein ganz unabweisbarer Beweis, dass sich fast die gesamte Bedingung des Journalismus verändert hat. Also ich kann natürlich nur von Printmedien sprechen, aber ich erinnere mich noch sozusagen, als die ersten Faxgeräte auftauchten und man immer überlegen musste, ob das System des Gegenüber wohl kompatibel sei mit dem eigenen Faxgerät. Also unfassbar. Es hat natürlich auch Schattenseiten, dass man wirklich gezwungen ist, sich immer schneller um Themen zu kümmern und schneller zu drehen. Und dabei passieren auch mal Pannen, das ist schon klar. Und der Konkurrenzdruck der Medien untereinander ist natürlich unfassbar gewachsen durch die Social Media auch. Und wir Journalisten werden auch schärfer kontrolliert. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dadurch, dass jeder mal Zugang hat zu diesen Social Media und auch schaut, was sozusagen in Echtzeit aus Nachrichten gemacht wird, sind wir in ganz anderer Weise gefordert, unser Tun zu erklären und die Hintergründe unseres Handwerks auch zu erläutern.
Ein Plädoyer für gute Recherche auf jeden Fall. Ihre Tochter, Pia Frei heißt sie, die ist auch Journalistin. Sie ist eine energische junge Frau in den 30ern. Hat sie die Berufswahl ihrer Tochter gefreut oder haben Sie vielleicht auch ein bisschen gewarnt?
Nein, ich habe sie überhaupt nicht gewarnt, weil ich sofort wusste, dass sie das prima macht. Sie hat allerdings erst Philosophie studiert. Das hat mich etwas nachdenklich gemacht. Sie hat Philosophie studiert auf der Hochschule der Jesuiten in München. Das ist eine sehr kleine Hochschule mit einem sehr engen Betreuungsapparat. Auf 50 Studierende kommt ein Dozent und jedes Semester werden also Leistungsnachweise gefordert. Da hat sie in relativ kurzer, überschaubarer Zeit ihren Abschluss gemacht. Und dann hat sie gesagt, so jetzt bewerbe ich mich bei der Deutschen Journalistenschule in München. Da ist sie nicht genommen worden, aber bei der Axel Springer Akademie. Und die hatte sofort den Eindruck, dass die Ausbildung auch dort sehr solide ist und auf die wichtigen Punkte Wert legt. Und dann ist sie eben tatsächlich von ihrem Bruder eingefangen worden zu einem gemeinsamen Start-up. Das heißt Pinery, das ist im Grunde ein Umfragetool. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Das sind diese Tachos, die auf Webseiten auftauchen. Also es ist ein sehr interessantes Tool, um Meinungen abzufragen und auch für denjenigen, der sich da einwählt, zu sehen, was denken denn die anderen.
Erkennen Sie sich da so ein bisschen auch selber wieder in Ihrer Tochter, die so jung und energisch ins Leben geht?
Die ist viel energischer als ich. Und sie hat auch noch interessante andere Zusatzgaben. Sie hat zum Beispiel diese Flipbooks gemacht, den Moralomaten, und ist sehr einfallsreich sozusagen. Sie kann nicht nur gut schreiben, sondern sie kann auch zum Beispiel gut zeichnen, sehr schön Karikaturen zeichnen. Also Sie merken, ich komme ins Schwärmen, wir lassen das hier mal.
Aber Sie beide, und das fand ich total spannend in Vorbereitung auf unser Gespräch, Sie führen Mutter-Tochter-Gespräche und zwar als Podcast zu ganz spannenden Themen wie zum Beispiel Bescheidenheit in Gehaltsverhandlungen. Also Ihre Tochter ist, wenn ich das sagen darf, ziemlich tough, schaut ganz anders auf die Dinge. Wie finden Sie das denn, wenn Sie sich auf diese Art und Weise auseinandersetzen?
Ich finde das großartig und wir haben ja vorhin schon mal über Vereinbarkeitsfragen in den 80er, 90er Jahren gesprochen. Ich bin da so gespalten. Manchmal denke ich, wie verdammt, haben wir eigentlich was erreicht? Es sind immer noch die gleichen Schwierigkeiten, die diese jungen Frauen bewältigen müssen. Aber wenn ich Pia dann erlebe in der Toughheit ihrer Gehaltsfrage, dann denke ich doch, wir Frauen haben doch was erreicht. Also es ist widersprüchlich, würde ich schon sagen. Aber ich kenne auch Kolleginnen von Pia, ich kenne Freundinnen von Pia und ich finde, dass das eine ganz tolle Generation ist. Die Tough trifft es eigentlich gar nicht. Die sind entschlossen, die sind leidenschaftlich.
Sie sind gut ausgebildet?
Sehr gut ausgebildet und sie haben Ziele. Also die Frage sozusagen, werde ich auch hier eine feste Partnerschaft haben? Werde ich einen Mann finden? Werde ich Kinder haben? Ja, das spielt auch alles in ihrem Leben eine Rolle. Aber ganz, ganz wichtig und unabweisbar ist die Frage, werde ich eine Aufgabe haben, einen Beruf, der mich erfüllt und der mich mehr Spaß macht und den ich wichtig finde. Und das finde ich schon ganz großartig.
Wie schwer ist es denn aber, so Balance zu halten zwischen der Haltung zum Thema und der privaten Beziehung zu Ihrer Tochter? Ist das manchmal auch ganz persönlich?
Ich glaube, wir können das ganz gut trennen, aber uns ist wichtig, dass der Tonfall dieser Podcast-Gespräche eigentlich so locker und spontan bleibt, wie wir das privat auch pflegen.
Also das sind so Dinge, die Sie nebenbei machen, während Sie jetzt in dem Unruhestand sind nach 41 Jahren beruflicher Tätigkeit. Sie haben dieses Buch geschrieben über Ihren Vorfahren Hieronymus von Münchhausen. War das sozusagen der Auftakt für eine Karriere als Buchautorin?
Oh, das weiß ich nicht. Das muss ich mir mal überlegen. Aber es hat Spaß gemacht, ja. Ich glaube, ich hätte mich nie dazu entschieden, wenn ich dieser Jahrestag jetzt bevor gestanden hätte. Das hat mich geschubst und das hat mir einen wichtigen Schub gegeben für dieses Projekt. Also ich glaube, ich bin nicht so jemand wie ja viele Journalistinnen auch, die es jetzt drängt, einen Roman zu schreiben oder Fiction zu schreiben. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, ich halte mich, wenn überhaupt, dann lieber noch an Sachthemen.
Aber da schreiben Sie ja auch noch und das scheint Sie ja auch noch nach wie vor zu erfreuen.
Sehr.
Anna von Münchhausen war heute am 300. Geburtstag des Freiherrn von Münchhausen zu Gast in der Gesprächszeit. Wer ihr höchst unterhaltsames Buch Der Lügenbaron, mein fantastischer Vorfahr lesen möchte, es ist bei Rowohlt erschienen, hat 128 sehr unterhaltsame Seiten. Frau von Münchhausen, ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir in Corona-Zeiten über Leitung miteinander sprechen können. Hört sich ein bisschen anders an als normal, aber immerhin, wir konnten uns sprechen, finde ich großartig. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Thesen. Hat Spaß gemacht.
Das ganze Gespräch können Sie gerne noch einmal nachhören auf bremen2.de und vom Mikrofon verabschiedet sich Hilke Thesen. Tschüss und uns allen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Bremen 2 Gesprächszeit.